Also allerseits, jetzt haben wir 12.
Info 3.
Wenn ein Radbruch einen Zug entgleisen lässt. So passiert vor 2 Jahren im Gotthard-Basistunnel. Der Abschlussbericht hält nun fest, es handelt sich um ein systematisches Problem. Wenn 1,5 Prozentpunkte den Unterschied machen. In Polen gewinnt der Kandidat der Peace-Partei hauchdünn die Präsidentschaftswahl. Das Land dürfte damit politisch blockiert sein. Wenn ein falscher Pfiff zu hitzigen Debatten führt. Bei Fehlentscheiden hagelt es für Schiedsrichter schnell Kritik. Was macht das mit jungen Menschen, die Karriere als Schiri machen wollen? Das gibt's jetzt im Info 3. Am Mikrofon ist Michelle Scherer. Ein Radbruch bei einem Güterzug mitten im Gotthard-Basistunnel. Der Unfall sorgte vor knapp 2 Jahren zu einem Unterbruch der Zugstrecke ins Tessin. Es dauerte über 1 Jahr, bis im Gotthard wieder Normalbetrieb herrschte. Heute nun hat die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST ihren Abschlussbericht zum Unfall präsentiert. Philipp Schremli berichtet.
An der Unfallursache gebe es keine Zweifel, sagte Philipp Thürler, der die Untersuchung der SUST geleitet hat. In der letztlich gebrochenen Radscheibe habe es zahlreiche Risse gegeben, die senkrecht durch das Rad verlaufen seien.
Diese Risse sind schwerwiegende Fehler, wenn sie nicht frühzeitig anerkannt und behandelt werden können. Und diese Fehler haben wir bei der Untersuchung der verschiedenen Räder des Wagen 11 festgestellt.
Ausgelöst worden seien diese Risse durch eine thermische Überbeanspruchung des Rades, also sprich durch zu viel Hitze. Verantwortlich hierfür die bei diesem Zug verwendeten Bremssohlen. Und das, obwohl die Räder gemäß den gültigen Vorschriften noch lange nicht am Ende ihrer Lebenszeit angekommen waren, sagt Philipp Thürler.
Dieses Radsatz ist nur 50.000 Kilometer zurückgelegt. Die heutigen Fristvorgaben schreiben für eine Revision der Achsen 8 Jahren oder 660.000 Kilometer.
Die senkrechten Risse in den Radscheiben seien ein systematisches Problem, sagt Thürler. Die Europäische Eisenbahnagentur ERA habe in den letzten 5 Jahren über 80 Radscheibenbrüche wegen Materialüberlastung registriert. Die SUST empfiehlt daher, die Instandhaltungsrichtlinien bei der Verwendung bestimmter Bremssohlen anzupassen. Stefan Eder, Leiter der SUST, sagt, diese Empfehlung richte sich in erster Linie an die Europäische Eisenbahnagentur und nicht an das Bundesamt für Verkehr.
Güterverkehr ist grenzüberschreitend, die Schweiz ist recht klein und es gibt in Europa viele, viele dieser Güterwagen, die verkehren ganz Europa. Darum macht es wenig Sinn, länderspezifische Vorgaben zu machen.
Bislang habe die Europäische Eisenbahnagentur ERA noch nicht gehandelt und die Vorgaben nicht angepasst, obschon diese Forderung nach dem Unfall im Gotthard von vielen Seiten aufgekommen sei. Stefan Eder sagt dazu,
ich denke, es ist eine Frage des Drucks, der auf die ERA kommt. Und im Nachgang zu der Untersuchung der SUST haben andere Länder mehr Augenmerk auf solche Radscheibenbrüche gelegt. Früher wurden diese einfach abgetan. Und seit die Untersuchung der SUST das jetzt gründlich untersucht hat, kommen andere Länder auch und sagen, ach ja, hatten wir auch so. Und damit steigt der Druck auf die ERA, weil es nicht ein isoliertes schweizerisches Problem ist.
Ob das Bundesamt für Verkehr oder die SBB diesen Druck nun erhöhen, ist derzeit offen. Verletzt wurde beim Unfall im Gotthard niemand, der Sachschaden aber war hoch. Zusammen mit den Ertragsausfällen beziffern ihn die SBB auf rund 150 Millionen Franken.
Und damit zu Mario Sturne in die Nachrichtenredaktion. Der Gletschersturz im Lötschental beschäftigt auch die UNO, genauer gesagt die Weltwetterorganisation.
An einer Sitzung über Frühwarnsysteme vor Naturgefahren sagte die Generalsekretärin der Weltwetterorganisation, der Gletscherabbruch sei eine Warnung vor der Erderwärmung. Hinter dem Schock verberge sich aber auch eine Botschaft der Hoffnung, dass früher Handeln der Behörde habe Todesopfer verhindern können. Im Lötschental selbst bleibt die Lage stabil. Die Lonza fließe geregelt über den Schuttkegel ab und der Pegel des Sees bleibe konstant. Das sagten die Behörden zur Nachrichtenagentur Kista und SDA. Die Gefahr im Bergsturzgebiet bleibe allerdings sehr hoch. Und wir bleiben gleich im Wallis. Im französischsprachigen Kantonsteil hat eine Schlammlawine eine provisorische Notbrücke weggerissen, und zwar im Val de Bagne westlich von Martigny. Der obere Teil des Tals ist damit vorübergehend nicht erreichbar. Die Notbrücke war letzten Herbst erstellt worden nach Unwettern. Der Straßenabschnitt wird künftig mit einer Galerie gesichert.
Info 3.
1,5 Prozentpunkte machten den Unterschied. Mit einem hauchdünnen Vorsprung hat in Polen der Kandidat der nationalkonservativen PiS, Karol Nawrocki, die Präsidentschaftswahl gewonnen. Für die EU-freundliche Regierung von Donald Tusk ist das ein harter Schlag. Denn Nawrocki dürfte ihren Reformkurs ausbremsen, die Wiederannäherung an die EU erschweren und das Land lähmen. Die Analyse von Osteuropa-Korrespondentin Judith Huber.
Noch in der Nacht gaben sich beide Kandidaten siegesgewiss. Der Kandidat der EU-freundlichen liberalen Bürgerplattform, Rafał Trzaskowski, ließ sich nach den ersten Exit-Polls sogar bejubeln. Doch dann kam der Katzenjammer. Die Auszählung der Stimmen ergab einen knappen Vorsprung des gegnerischen Kandidaten Karol Nawrocki. Die Stimmbeteiligung lag bei rekordhohen 71,6%. Mit der Wahl des konservativen Historikers Nawrocki, der vor einem halben Jahr politisch noch ein unbeschriebenes Blatt gewesen war, hat die Führung der PiS erneut bewiesen, dass sie ihre Anhängerinnen und Anhänger mobilisieren kann. Die proeuropäische Mitte-Links-Regierung von Donald Tusk hingegen hat mehr als nur eine Wahl verloren. Ihr Versuch, Polen wieder näher an die EU zu bringen und Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen, ist akut gefährdet, denn der Präsident hat die Vollmacht, Vorlagen mit einem Veto zu blockieren. Vor allem aber ist es Tusk nicht gelungen, Wähler und Wählerinnen der PiS aus ihrer politischen Blase zu holen und für Reformen in Richtung liberale Demokratie zu gewinnen. Das Land bleibt in zwei politische Lager gespalten, die sich erbittert bekämpfen. Die Regierung Tusk, die schon bisher wichtige Reformen nicht umsetzen konnte, wird wohl noch mehr zur lahmen Ente. Das politische Kapital des Regierungschefs schwindet. Der neue Präsident Nawrocki hingegen steigt mit Schwung ins neue Amt. Und der Wahlkampf hat gezeigt, er vertritt Positionen, die noch weiter rechts zu verorten sind als diejenigen des scheidenden Präsidenten Andrzej Duda. Nawrocki ist Anhänger von US-Präsident Donald Trump und dessen Ideologie. Brüssel und auch dem deutschen Nachbarn gegenüber ist er kritisch eingestellt. Die Ukraine will er vorläufig nicht in der NATO und nicht in der EU. Und er sucht die Nähe zu Politikern wie dem ungarischen Premier Viktor Orban und Robert Fico in der Slowakei. Zu Kräften, die sich an Donald Trump orientieren und gegenüber Brüssel auf Konfrontationskurs gehen. Dabei wäre Einigkeit in Europa gerade auch angesichts der Politik des neuen US-Präsidenten gerade sehr nötig. Trotz aller Differenzen sind sich Nawrocki und die Regierung Tusk in wichtigen politischen Bereichen einig. Sie wollen hohe Ausgaben für die Verteidigung, sie unterstützen die Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Aggression, sie sind migrationskritisch und geben guten Beziehungen zu den USA Priorität. Die ganz große Katastrophe, die manche nun an die Wand malen, bleibt wohl aus. Dem Land aber stehen wohl unruhige Zeiten bevor.
Das US-Softwareunternehmen Microsoft will in der Schweiz investieren, und zwar mehrere hundert Millionen Dollar.
Microsoft investiert 400 Millionen US-Dollar in künstliche Intelligenz und auch in Cloud-Dienste. Das hat das Unternehmen vor den Medien in Bern angekündigt. Unter anderem sollen die bestehenden Rechenzentren in den Regionen Genf und Zürich ausgebaut werden. Es solle aber auch die Zusammenarbeit vorangetrieben werden mit Organisationen hierzulande und mit den internationalen Organisationen in Genf. Microsoft wolle so der wachsenden Nachfrage nach solchen Diensten gerecht werden, so das US-Unternehmen. Können Fußballfans Kollektivstrafen wie Sektorsperren rechtlich anfechten? Das Berner Verwaltungsgericht hat dazu ein Urteil gefällt und sagt, nein, die Fans haben kein Beschwerderecht. Konkret geht es um eine Sektorsperre vor anderthalb Jahren, nachdem es zu Ausschreitungen zwischen Anhängern von IB und den Grasshoppers gekommen war. Gegen diese Sperre reichten Fans der Berner Young Boys Beschwerde ein. Ob sie aber überhaupt ein Beschwerderecht haben, dazu gehen die Meinungen auseinander. Die Berner Statthalterin sagte zunächst ja, das kantonale Verwaltungsgericht sieht es jetzt aber eben anders. Das Urteil des Verwaltungsgerichts kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden.
Und wir bleiben gleich beim Fußball. Für Fans des FC Basel gab es gestern Grund zum Jubeln. Mit dem Sieg im Cup-Final holte sich der Club das erste Mal seit 8 Jahren das sogenannte Double aus Meisterschaft und Cup-Sieg. Für Schlagzeilen heute sorgte aber nicht nur der Sieg, sondern auch eine strittige Penalty-Entscheidung des Schiedsrichters beim 2:1. Und das ist kein Einzelfall. Immer häufiger hagelt es nach Fußballspielen Kritik an den Schiris. Was lösen die vielen Negativschlagzeilen beim Verband und bei jungen Leuten aus, die eine Schiedsrichterkarriere anstreben? Sportredaktorin Dania Spichtig.
War es Elfmeter oder doch kein Foul? Handspiel oder nicht? Diverse umstrittene Schiedsrichterentscheidungen sorgten in den letzten Wochen für rote Köpfe, Unmut und negative Schlagzeilen. Das musste auch Sascha Amhof feststellen, der beim Schweizer Fußballverband SFV fürs Ressort Schiedsrichter zuständig ist.
So weh, wie es mir macht, so ehrlich muss man sein, dass die Schiris im Moment zu oft ein Thema sind. Also wenn wir ganz selbstkritisch sind jetzt in der Schweiz, glaube ich, gab es den einen oder anderen Entscheid, den wir nicht gut getroffen haben.
Solche Fehlentscheidungen sorgen nicht nur in den Medien für Diskussionen, sondern auch intern in der Schiedsrichterkommission.
Wir analysieren am Montag alle Szenen. Wir geben bekannt, was wir als gut befunden haben, was wir als schlecht befunden haben.
Aus Fehlern lernen, lautet die Devise. Und Ruhe bewahren. Die zahlreichen negativen Schlagzeilen lassen den Verband zwar nicht kalt, geben aber keinen Anlass zur Sorge. Auch nicht im Hinblick darauf, dass junge Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter die Motivation verlieren könnten, wenn sie sehen, dass ihre Vorbilder ständig in der Kritik stehen. Besteht diese Gefahr wirklich nicht? Wir fragen nach bei Julian Müller. Der 27-Jährige aus Luzern pfeift in der dritthöchsten Schweizer Fußballliga, der Promotion League, und strebt einen Aufstieg in die Challenge League und Super League an. Die Vorstellung, dass auch er künftig dieser Kritik ausgesetzt sein könnte, schreckt ihn nicht ab. Auch die Bilder vom Cup-Halbfinale, als der Schiedsrichter das Spielfeld unter Polizeischutz verlassen musste, bringen ihn nicht von seinen Plänen ab. Im Wissen, dass solche Szenen die Ausnahme und nicht die Regel sind.
Ich sehe es jetzt auch bei mir persönlich. Ich hatte keinen einzigen Fall, wo ich physischer Gewalt ausgesetzt war. Es gab vereinzelt vielleicht, dass man nach einem Spiel noch kontaktiert wurde. Aber schlussendlich sind das wirklich Ausnahmen und das weiß man. Jede Ausnahme ist eine zu viel, aber unter dem Strich sind es trotzdem die Mehrheit der Spiele, die sehr positiv sind.
Das Positive überwiegt, nicht nur bei Julian Müller. Sonst wäre die Anzahl Fußballschiedsrichterinnen und Schiedsrichter in der Schweiz nicht gestiegen. Vor 2 Jahren waren es noch 4.600, heute sind es 5.200. Sie alle sind es sich gewohnt, dass es mehr Kritik als Applaus gibt. Selbst dann, wenn sie ihre Aufgabe noch so gut erfüllen.
Zum Schluss hat Mario Sturni noch die Börsendaten und die Wetterprognosen.
Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 12.183 Punkten und damit 0,4% im Minus. Der Euro wird zu 93,41 Rappen gehandelt und der Dollar zu 81,78 Rappen. Diese Angaben stammen von SIX. Und dann noch die Wetteraussichten. Heute gibt es immer wieder Schauer und teils auch kräftige Gewitter. Morgen Vormittag macht der Regen dann aber kurz Pause und es ist teils sonnig. Die Höchstwerte erreichen heute und morgen 20 bis 24 Grad.
Das war Info 3. Die nächste Ausgabe von uns gibt's dann um 17 Uhr. Einen guten wünschen Cosette Espinosa, Mario Sturni und Michel Scherer.
Und dem schließe ich mich gerade an. Ich bin der Michel. Wieder schöne Mittagspause zusammen.
SRF 3. Wrap your hands in shade on a summer's day.
love just a game to come and play.
Jemand skeptisch.
Der Muskelkater, Sonnenstich und keine Freude am Leben. Und dann sagen dir die Leute, der Weg ist das Ziel.
Welche Leidenschaften und Hobbys pflegen die nächsten Namen auf der SRF Comedy Talent Stage? Wer folgt auf Julia Steiner?
Das Ziel ist doch das Ziel. Und das Ziel erreicht doch besser mit dem Auto oder mit der Rega oder so.
Wer wird SRF Comedy Talent 2025? Entdeckt live die frische Comedy-Talent an der Vorausscheidung im Zürcher Comedy-Haus am 24. Juni. Präsentiert vom SRF3-Host Dario Cantini. Und mit euch im Publikum. Tickets kaufen kann man nicht. Nur gewinnen. Online auf srf3.ch. 24. Juni, Comedy-Haus Zürich. Die SRF Comedy-Talent Stage.
what's your sign? Do you know? Let me guess, you're Scorpio. What's your rising? Where's your moon? Scorpios are pretty cool. See, I'm a sage, so they say. I'm a butterfly, I like to play. I'm always aiming into the sky. I point my arrows extremely high. 'Cause everyone has a sign, whether supernatural or divine. Believe or not, if you're so inclined, 'cause in this great big universe, where the stars on earth see the man over there, he's a Leo, check his hair, Virgo eyes, Aries smile, I like the Leo, check his style.
Shrimps, Schweizer Musik, All the Lights an dem Montag mit Doc. Zeit für SRF Verkehrsinfo von 12.32 Uhr. Vorsicht in der Zentralschweiz auf der A4 Richtung Zürich. Zwischen Küsnacht und Rotkreuz besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Dann die A2 Richtung Gotthard ist zwischen Box und Beckenried weiterhin gesperrt wegen eines Unfalls. Das Astra, das Bundesamt für Strassen, empfiehlt als Alternativroute die Axenstrasse zu nutzen. Dann Entwarnung im Fricktal auf der A3 Richtung Basel. Zwischen Frick und Eiken besteht keine Gefahr mehr durch Metallteile auf der Fahrbahn. In der Region Basel auf der A2 Richtung Basel wurde die Unfallstelle bei Gellert geräumt, jedoch weiterhin Stau ab Bratteln. Dann Stau der Stockend in Richtung Luzern zwischen Wiese und Gellert, folglich auf der A3 ab St. Johann und in der Region Zürich auf dem Westring in Richtung Gubristunnel ab Urdorf Süd. Und dann noch auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden aktuell 2 Kilometer Stau und mindestens 15 Minuten Wartezeit ab Wassen. Und in Richtung Norden sind es 2 Kilometer Stau und rund 15 Minuten Wartezeit ab Quinto. Ich bin Michel Billy, wünsche recht einen guten, wenn ihr gerade dran sind, und eine schöne Mittagspause.
Guten Wochenstart hatte. Gotthard.
Burning Bridges. Und das ist ja mal eine richtig, richtig coole Geschichte vom Unterhaltungsabend vom Turnverein Flums auf die Bühne von einer der grössten Talentshows der Welt, von Britain's Got Talent. Genau so passiert bei den Blackouts. Das ist eine Tanzgruppe aus dem Kanton St. Gallen. Mittlerweile sind das 20 Leute und die machen wirklich sehr cooles Zeug. Sie sind so in Kostüm innen mit tausenden LED-Lampen drauf und machen dann so krasse Bilder auf der Bühne. Vielleicht haben Sie ja schon gesehen, wo es bei den grössten Schweizer Talent oder beim Supertalent im deutschen Fernsehen mitgemacht haben. Und jetzt eben in England mit dabei gewesen und da sind sie am Samstag tatsächlich Zweite geworden, also bis in grosses Finale gekommen. Kurz vor der Sendung konnte ich mit dem Elias Schneider von den Blackouts telefonieren und mal wissen, wenn haben wir da so gecheckt, hey, da sind wir bei etwas richtig Grossem mit dabei?
Ja, also der magische Moment war eigentlich von Anfang an, gewesen, wo wir dort bei der Audition waren, wo wir die ganz vielen Talente gesehen haben, die dort auftreten sind. Das sind weltweit, kommen die auf England, um ihr Talent zu zeigen. Und dort haben wir schon gemerkt, dass das ganz eine andere Liga ist, nochmal viel grösser. Und ja, dann ist natürlich für uns auch gewesen, okay, da müssen wir schon wirklich Vollgas geben, dass wir bis am Ende auf der Bühne stehen können.
Ja, und ihr habt Vollgas gegeben, der zweite Platz. Wahnsinn! Herzliche Gratulation nochmal zu dem. Welche Reaktion hat euch da irgendwie am meisten gefreut, überrascht oder berührt?
Ja, also wir haben sehr, sehr viele Feedbacks bekommen, dass unsere Show mega findet. Die Jury ist mega happy gewesen mit unserer Performance, hat uns super Feedback gegeben. Also es sind so viele Eindrücke gewesen, wo ja, wir sind einfach mega dankbar für das, dass wir das haben dürfen erleben und es war einfach ein riesen Moment gewesen für uns.
Wenn du jetzt zurückschaust, was ist so das Verrückteste oder Emotionalste gewesen für dich auf dieser Reise? Weißt du, vielleicht auch irgendetwas, was hinter den Kulissen abgegangen ist, wo man als Zuschauerin als Zuschauer gar nicht mitbekommen hat.
Auch im Finale ist es wieder sehr emotional gewesen, weil wir haben sehr wenig Zeit gehabt. Wir mussten so viel arbeiten, dass wir so eine Show können fertigstellen in der Zeit, die wir zur Verfügung hatten. Dann haben wir Lieferschwierigkeiten gehabt mit gewissen LED-Lieferungen, damit wir noch unsere LED-Fahnen können fertig bauen konnten. Wir mussten 8 Schichten einlegen und durch das ist das so eine, ja, Reise mit Up and Downs, dass es nachher am Ende auf der Bühne steht, ist nachher natürlich der ganze Druck von einem abgefallen und das war auch ein mega schöner Moment gewesen dann.
Sagt auch der Elias Schneider von den Blackouts, also vor 10 Jahren der erste Auftritt gehabt an dem Turner oben in Flums und jetzt, wenn es die Welt erobern, gibt es auch schon Angebote von China oder San Francisco für Auftritte. Sind übrigens heute so bei uns Gast bei Gesichter und Geschichten, kurz nach der 6:30 auf SRF 1 im Fernsehen und schaut euch unbedingt mal einen Auftritt an von diesen Blackouts. Auf YouTube gibt es ganz einen Haufen davon, wirklich sehr eindrücklich. 20 vor 1 gewesen, Cutting Crew, I Just Died In Your Arms.
Yeah. fingerprints on my skin. Ever since the day you let me in, I feel your vibes, they are circling. You cut so deep, cut so deep. Leaning love, leaning to one side. We're free falling in the jungle lights. You have it all, got me on standby. You cut so deep, cut so deep. Cause I thought that the trust had gone. So sick, too much went wrong. You had that match and you let it strike. You cut so deep, cut so deep. You got your darts hitting my bullseye. Watching hope doing overtime. Keep me hanging all through the night. You cut so deep, cut so deep. Hey, I thought that the trust had gone. Didn't see this coming along. You made me a believer.
Klappt irgendwie.
SRF 3, Wetter.
Auch oh, dem Wetterstudio ist der Mauro Hermann von SRF Meteo. Meteo. Entschuldigung, Meteo, hallo.
Hoi, wie schön.
Also, nicht mehr so heiß wie noch am Wochenende, aber eben irgendwie so ein bisschen typisch.
Ja, einerseits eben wirklich nur noch heute 21, morgen 22, am Mittwoch vielleicht noch ein bisschen mehr Grad, denn also klar nicht mehr die 30 Grad, aber andererseits ist die Luft feucht und so fühlt sich schmeißend schon am Morgen relativ warm an und da bleibt doch bis Mittwoch so. Jetzt ist es an vielen Orten ja mal länger trocken gewesen. Am Nachmittag gibt es wieder mehr Regengüsse und Gewitter und ich will niemandem versprechen, dass man heute einfach trocken bleibt, besonders den Voralpen auch. Zum Beispiel am Vierwaldstättersee oder Wallensee kann es auch kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel oder zügigen Böen geben.
Bis am Mittwoch hast du gesagt, bleibt es so. Gibt es irgendwelche Änderungen dann?
Ja, morgen da ist es mal für die meisten trocken und auch freundlich. Die Sonne scheint sogar für längere Zeit, aber eben dann zum Mittag auch noch aus Südwesten wieder mehr Wolken. Zuerst über dem Jura schon Gewitter und am Nachmittag dann wieder an vielen Orten nass, die kräftigsten Platzregen und Gewitter. Kann es nebst dem Jura auch wieder den Voralpen noch geben. Und am Mittwoch dann kleine Änderungen. Es ist wieder wechselbewölkt mit sonnigen Phasen, aber es bläst dann den Föhn, also vor allem in der Ostschweiz Sonne. Dann sind auch wieder Platzregen und Gewitter unterwegs. Zuerst im Westen, am Abend dann immer verbreiteter, aber mit Föhn kann es doch ein bisschen wärmer werden, zum Beispiel zu Chur bis 26 Grad.
Aber wenn ich nicht allzu fest geschlafen habe heute Morgen und richtig angehört habe, ich glaube, gehört so, gegen Ende Woche wird es besser.
Genau, hast du sehr gut angehört. Donnerstag, Freitag, langsam freundlich kommen und auch dann wird mal die Luft austauscht, also der Donnerstag nicht mehr so typisch und am Freitag könnte es gerade im Flachland recht sonnig werden bei 25 Grad.
Mauro Hermann von SRF Meteo, danke schön, schönen Nachmittag.
Dir auch.
SRF 3 Wetter.
let's pretend it's not the end of the world.
Let's go.
SRF 3.
Ma journée est passée à une de ces vitesses. Quoi? Pas mis le nez dehors et pas lavé. Ah. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Oh, et ça n'arrive qu'à moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris. Au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. J'étais celle de tes rêves. Celle qui comble ta nuit, c'est la mariée. Faut dire que ce fut bref. Ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express. T'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort.
Wir sagen «Oui, ja» zu der Livia Schmidt. Sie hat nämlich das Neueste aus aller Welt jetzt in den Nachrichten. Schönen guten Nachmittag, Schweiz. Schön sind wir mit SRF 3 unterwegs.
Die Nachrichten von SRF um 13 Uhr mit Livia Schmidt. In der Türkei findet heute eine zweite Gesprächsrunde statt zwischen der Ukraine und Russland, und zwar über Friedensverhandlungen. Eine erste Gesprächsrunde führte zwar zum größten Gefangenenaustausch seit dem Kriegsausbruch, Friedensverhandlungen waren aber nicht in Sicht. Im Vorfeld der zweiten Gesprächsrunde heute gab es weitere Angriffe auf beiden Seiten. Und der ukrainische Geheimdienst meldete gestern, er habe mit Drohnen 40 russische Kampfflugzeuge zerstört oder beschädigt. Hat dieser groß angelegte Angriff nun dazu geführt, dass sich Russlands Bereitschaft zu Verhandlungen vergrößert? Er gehe nicht davon aus, sagt Fabian Hoffmann von der Universität Oslo. Er forscht unter anderem zu Militärstrategien und Verteidigungspolitik.
Ich denke, die Verhandlungspositionen waren ja vor dem Angriff sehr, sehr verhärtet und ich denke, das werden sie auch weiterhin bleiben. Russland beharrt ja auf seinen Maximalforderungen diplomatisch als Verhandlungsbasis und darauf kann die Ukraine natürlich nicht eingehen. Dementsprechend ist es weiterhin einfach so, dass beide Seiten versuchen, militärisch Fakten zu schaffen und ein Stück weit hat das die Ukraine gestern getan. Die russischen Diplomaten werden das sicherlich nicht lustig finden. Vielleicht werden die Ukrainer das ein oder andere Mal mehr lächeln in den Verhandlungen, an dem Verhandlungstisch. Aber ich glaube, allgemein wird das keinen großen Einfluss jetzt direkt auf die diplomatischen Bemühungen haben,
sagt Fabian Hoffmann von der Universität Oslo. Zu drei kurzen Meldungen aus der Schweiz in Kürze. Vor fast zwei Jahren ist im Gotthard-Basistunnel ein Güterzug entgleist. Grund dafür sei definitiv ein gebrochenes Rad eines Güterwagens gewesen, das